Deutschlandfunk, Information und Musik.
Deutlich bevor der Mensch angefangen hat, seine Gedanken in Worte zu Papier zu bringen oder zu Stein zu bringen, vorher schon hat er vermutlich angefangen, sein Vieh und sein Getreide zu zählen. Mit anderen Worten, Zahlen und ihre Beziehung zueinander, um die eigene Umwelt zu erfassen, sich eine Vorstellung zu machen von Menge. Das alles sind menschliche Grundkonstanten. So jetzt vom Zählen der eigenen Rinder bis zum Bau von Pyramiden, Computern und Space Shuttles ist es natürlich ein weiter Weg. Aber dieser Weg zeigt, dass die Mathematik als System unglaublich mächtig ist. Für jemanden, der in der Schule mit dem Fach, gelinde gesagt, ein bisschen gefremdelt hat, war das jetzt eine zugegebenermaßen vergleichsweise pathetische Einleitung für den Welttag der Mathematik, der heute gefeiert wird. Wir wollen jetzt reden über die Bedeutung der Mathematik dafür, wie wir unsere Welt begreifen an diesem Tag und in einer Zeit, in der mehr als je zuvor mit öffentlich verfügbaren Zahlen auch Politik gemacht und legitimiert wird. Am Telefon ist der Mathematiker und Medizinstatistiker Gerd Antes. Herr Antes, guten Morgen, ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen.
Ja, also Mathematik ist eine Wissenschaft mit höchstem Abstraktionsgrad, Herr Antes. Und das erschwert es ja durchaus auch einigen, damit warm zu werden. Was sagen Sie als Mathematiker? Wie sehr hilft uns Mathematik die Welt, um uns nicht nur zu beschreiben, sondern sie auch wirklich zu verstehen?
Also eigentlich fast an jeder Stelle, wo es irgendwie schwierig wird, Dinge zu begreifen, auch Dinge zu steuern. Und ich könnte jetzt gerade loslegen und die nächsten Stunden mit Beispielen füllen. Es ist praktisch überall und oft ist es aber nicht so sichtbar, weil es versteckt ist, zum Beispiel in der Physik oder in der Chemie, also in Fachwissenschaften. Und deswegen, da sind die Übergänge immer gleitend. Aber eigentlich steckt es überall drin, diese Dinge besser zu lösen, als sie normalerweise gegenwärtig gelöst sind.
Sie müssen jetzt nicht stundenlang ausholen, aber ein Beispiel vielleicht?
Naja, ganz trivial zum Beispiel, Kinder lernen, wenn Minus mal Minus ist Plus. Mhm. Fragen Sie mal jemanden, ob er es erklären kann. Wahrscheinlich klappt das nicht. Und dann gibt es aber so andere Dinge, die uns unmittelbar betreffen. Wieso ist es eigentlich nicht doppelt so gefährlich, doppelt so schnell mit dem Auto zu fahren, sondern dann eben zum Beispiel vierfach so gefährlich? Oder was ist eigentlich mit der Geschwindigkeit eines Apfels, der vom Baum fällt? Also alles Dinge, die ganz, ganz bekannte Beispiele sind, die uns total betreffen und uns zum Beispiel das Leben kosten können, wenn wir zu schnell fahren.
Wie ähnlich sind sich Mathematiker und Philosophen eigentlich? Ich habe mir das so vorgestellt, beide versuchen Zusammenhänge präzise zu beschreiben, zu definieren. Sie haben nur unterschiedliche Darstellungssysteme, oder?
Ja, das ist die bequeme Erklärung. Es gibt auch eine gemeine Erklärung. Die Philosophen, die können sich eher in die Büsche schlagen, wenn es nicht so einfach ist, und dann wirklich mit, also verbal Dinge erklären. Und der Mathematiker ist irgendwie mehr gezwungen, der Sache auf den Punkt zu gehen. Und Beispiele, wo sich die Dinge dann treffen, sind für mich immer die Null und die Unendlichkeit. Ja, das sind Dinge, die ja die Mathematik versucht auch quantitativ zu erfassen. Die Eins kann man auch noch dazu ziehen. Die Eins, wenn ich mit Eins multipliziere, passiert nichts. Und das sind so Dinge, die kann man dann übertragen in philosophische Weltperspektiven. Und die haben auf der einen Seite eine rein philosophische Bedeutung, aber sie haben, und das ist gerade gegenwärtig total interessant, auch eine sehr praktische Bedeutung. Was passiert eigentlich, wenn ich die Null unendlich oft zusammenaddiere? Bin ich dann bei Null oder wird das irgendwann was? Und wenn ich dann den Übergang mache in Risikobetrachtungen, dann bin ich bei Fukushima zum Beispiel.
Genau, also Mathematik soll uns ja auch helfen, Risiken einzuschätzen, was die Sicherheit von Impfstoffen angeht oder eben Fukushima, haben Sie ja gerade angesprochen, das jährt sich ja zum 10. Mal in diesen Tagen. Wie hilft uns denn da Mathematik am Grenzbereich zur Philosophie, wenn das unwahrscheinliche Ereignis Kernschmelze eben sehr unwahrscheinlich ist, aber wenn es eintritt, dann ist es eben auch gleich dramatisch schlimm?
Ja, dies hilft erstmal überhaupt, das Problem zu formulieren. Und das haben wir ja bei uns auch schmerzhaft in Deutschland, gerade die CDU, erfahren, dass vor 10 Jahren gerade Baden-Württemberg auf Kernkraft setzte und sie haben dann die Wahl verloren. Also da hat es wirklich dann auch physische Auswirkungen. Aber überhaupt erstmal zu formulieren, dass etwas passieren kann, was eigentlich nicht passieren kann, weil das Risiko null ist. Das wurde ja von allen Politikern behauptet. Und ja, und dann sieht man erstmal überhaupt, dass es anders auch gehen kann, dass es möglich ist. Und das erleben wir eigentlich ja heute wieder bei der Einschätzung zum Beispiel vom Impfrisiko. Und die Formulierung ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, damit wir das so als Menschen und als Menschheit verstehen können.
Mhm. Aber das heißt, dass die Mathematik mir hilft zu begreifen, dass ich sage, die Aussage, das Risiko ist null, dass die falsch ist. Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, dann kommt irgendwann auch die ethische Bewertung da rein und die moralische. bin ich eigentlich bereit, ein Risiko einzugehen? Und dann ist man, gerade bei Risiken, ist die Formulierung null mal unendlich. Also angenommen, Luxemburg hat ein Kernkraftwerk. Will ich eigentlich dieses scheinbar Nullrisiko riskieren und damit ein ganzes Land vernichten? Und dann ist die Frage, was bewerte ich dann auch stärker? Und bei vielen Sachen, ich meine, wir selbst fahren ja jeden Tag auf die Autobahn und das Risiko, dort umzukommen, ist nicht null. Und da denkt kein Mensch drüber nach. Und dann ist man wirklich bei der Bewertung, das Impfrisiko gegenwärtig ist praktisch null. Und trotzdem haben wir einen beträchtlichen Prozentsatz der Bevölkerung, die das Impfrisiko als zu hoch einschätzt. Und das ist, da ist die Lage völlig eindeutig zum Beispiel. Und das zu formulieren, ist ein Verdienst der Mathematik. Mhm.
Für uns im Alltag ist ja das dominierende Zahlensystem das Dezimalsystem. Also 10 Ziffern, 0 bis 9, das gibt es, soweit ich das sagen kann, glaube ich, in praktisch allen Kulturen. Das hat vermutlich auch damit zu tun, dass wir 10 Finger haben. Jetzt frage ich mich, es ist ja inzwischen so ein Gemeinplatz, dass Sprache nicht nur Realität abbildet, sondern sozusagen durch den Akt des Sprechens auch Realität erzeugt. Gilt es auch für Zahlen? Würden wir unsere Welt anders wahrnehmen, wenn wir uns jetzt im Alltag zum Beispiel mit Hexadezimalsystemen oder Binärsystemen verständigen würden? Was glauben Sie?
Also da muss ich aber auch mich auf den Glauben beschränken. Mhm. Ich denke ja, aber wir denken auch nicht mehr drüber nach. Wir sind so gewöhnt, im Dezimalsystem zu agieren und zu arbeiten. Aber der große Sprung ist ja gegenwärtig und dann ist es auch ein qualitativer Umschlag. Die Digitalisierung, wo wir versuchen, alles runterzubrechen in 0 und 1. Und dann ist es, glaube ich, das nennt man Dichotomisieren zum Beispiel. Also die Welt ist schwarz oder weiß. Und dann kommt man auch schon wieder in die philosophische Dimension rein, weil wir dann nicht mehr quantitativ sagen, das ist viel oder wenig und die Zahl dafür suchen, sondern es ist so oder so. Und dann ist es auch wirklich ein qualitativer Umschlag. Und da sind wir gerade gegenwärtig drin. Das finde ich sehr faszinierend.
Mhm. Wenn jetzt Zahlen Realität formen, gilt das ja, sage ich jetzt mal, besonders in diesen Tagen, wo wir auf Wachstumskurven schauen, auf R-Werte, nicht zuletzt auf den Wert 7-Tages-Inzidenz. Sind da Zahlen auch trügerisch oder können die auch sozusagen auf dem Weg in der Formung der Realität einen auch fehlleiten?
Ja, massiv. Und das erleben wir gegenwärtig täglich. Wir werden bombardiert mit fünfstelligen Zahlen, wo man nicht sagt, in der Größenordnung, heute haben wir zum Beispiel 11.000 Neuinfektionen, wo auch der Begriff ja schon wieder falsch ist, sondern wir haben 11.000 positive Tests. Also das ist dann praktisch eine Kaskade von unscharfen oder auch wirklich falschen Aussagen. Und eigentlich wäre da an der Stelle ein viel bewussterer Umgang damit, was eigentlich der Mensch, bei dem diese Zahl aufschlägt, damit eigentlich macht. Und das wird völlig versäumt. Also wir bombardieren die Menschheit, und da gibt es auch wissenschaftliche Arbeiten dazu, wie der Mensch eigentlich in der Lage ist, mit numerischen Informationen umzugehen. Und das sieht da ziemlich trostlos aus, muss man sagen.
Ja, dieser Wert 7-Tages-Inzidenz, der ist ja sozusagen an sich nicht falsch. Er ist ja nicht falsch ausgerechnet worden. Mathematik ist ja eine präzise, logische Wissenschaft. Aber es ist der Mensch, der sich die Ausschnitte herauspickt, auch nach seinen Bedürfnissen. Ja, auch die Politik tut das ja. Haben Zahlen sozusagen das Potenzial, so etwas zu verschleiern, weil sie eben sozusagen so eine Art Unbestechlichkeit irgendwie suggerieren? Weil sie ja klare Zahlen sind?
Ja, das hat es eindeutig. Und die Mathematik selbst, die ist meistens sozusagen präzise und richtig, solange sie sagt, was sie tut. Und dann geht das problemlos bei der Interpretation dessen, was man da bekommt. Und dann ist man eigentlich raus aus der Mathematik. Ja, dann kann die Mathematik noch Hilfen geben, Hilfestellungen. Aber was ich dann damit mache und wie meine Interpretation ist, also wenn wir jetzt sehen, die Kurve, die geht irgendwie steil runter und irgendwie fängt sie jetzt an, ein bisschen seitwärts zu gehen, dann kommt sofort die Interpretation, wir sind in der dritten Welle, zum Beispiel an dem Beispiel. Und dann wird man wieder bombardiert mit fünfstelligen Zahlen und dann kommt auch die Psychologie da rein, dann kommt Angst dazu und so weiter und so fort. Aber die Mathematik selbst als Wissenschaft und als Generator von diesen Zahlen, solange irgendwo sauber steht, wie ich es gemacht habe, ist es eigentlich, kann es gar nicht falsch sein aus meiner Sicht.
Mhm. Aber wie lösen wir das Problem? Ich meine, mehr Mathematikunterricht kann ja nicht die Lösung sein.
Na, teilweise besseren Mathematikunterricht. Ich habe es ja selbst ein paar Jahre gemacht und das wäre ja nicht unbedingt das beliebteste Fach. Also da gibt es inzwischen auch viel, viel bessere Dinge, die gerade auch gegenwärtig durch die Digitalisierung und die Dinge wirklich, wo man Mathematik auch lernen kann in völlig anderen Umgebungen und nicht irgendwie der Lehrer was mit der Kreide an die Tafel schreibt und das nur noch staubt. Ja, also da lässt sich ganz viel machen, aber das Grundverständnis, ich glaube, das wird immer irgendwie sehr, sehr schwierig sein und das weiß ja auch jeder. Und dann, da kommen dann auch so psychologische Dinge rein. Ich konnte nie Mathematik und dann kam ein neuer Lehrer und plötzlich war alles ganz einfach. Also da kommen dann auch so weiche Parameter rein und ich glaube, damit müssen wir uns abfinden. Das ist so, die Mathematik wird eher noch mehr Bedeutung kriegen durch die ganze Technisierung bei uns. Aber die Probleme, das zu verstehen, ich glaube, das können wir einmal im Jahr feiern, dass es die Mathematik gibt. Ich wusste übrigens gar nicht, dass es heute diesen Tag gibt. Das habe ich erst durch Sie erfahren.
Ja, es gibt ihn auch erst seit 2 Jahren erst noch ganz neu.
Ja, das habe ich jetzt auch nachgelesen. Aber die Herausforderung, ich glaube, die müssen wir annehmen. Und es lohnt sich auch, sie anzunehmen, weil wir wirklich auch als Menschen und als Menschheit was davon haben.
Sie gelten ja als Wegbereiter evidenzbasierter Medizin. Muss die Medizin auch noch mehr auf Mathematik setzen?
Ja, sie muss auch ehrlicher werden. Also gerade die Medizin hat enorme Probleme mit Interessenkonflikten. Und das sind auch Dinge, die wir heute wieder sehen. Ja, also wieso kommt eigentlich jetzt der Impfstoff zu spät und diese ganzen Dinge. Das sind alles natürlich Sachen, die man mit Zahlen erfassen kann. Aber die Wirksamkeit eines Medikaments oder auch den Impfstoff zu bewerten und den richtigen einzusetzen, das ist auch natürlich extrem abhängig von der Risikoeinschätzung und Abwägung. Und das ist genau das, was in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist mit der evidenzbasierten Medizin, diese Zahlen jetzt nicht zum Diktat für alles zu machen, aber sie viel bewusster einzusetzen und damit auch Entscheidungen zu fällen, die letztlich dem Menschen mehr nützt. Und es kann ja dabei um Leben und Tod gehen.
Das sagt der Mathematiker und Medizinstatistiker Gerd Antes. Herr Antes, haben Sie vielen herzlichen Dank.
Danke auch von mir.